Herzlich willkommen zur 9. Episode der 3. Staffel von Küchentalk, dem Podcast für Bildungsaktivistinnen. Vielleicht auch die letzte Folge, aber wer weiß. Es ist unsere letzte Folge in der Staffel 3, die wir offiziell mit Gästen hier abhalten. Und das dritte Mal, dass wir auch nach Sachsen schalten in dieser Staffel, was mich besonders freut. Sachsen scheint das Land der innovativen Schulen zu sein, so wie es ausschaut.
Ja, hallo nach Dresden. Zu Gast sind bei uns zwei ganz tolle Frauen, die seit 2019 eigentlich schon ein bisschen länger dafür verantwortlich sind, dass die Dresdner Bildungslandschaft inklusiver und innovativer wird. Wir begrüßen an unseren Küchentischen Professor Anke Langner und Maxi Hess von der Universitätsschule Dresden. Und Anke, du bist Erziehungswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt inklusive Bildung an der TU Dresden. Und das ist insofern etwas Besonderes, weil das die einzige Professur in Sachsen ist, die nicht im Umfeld von sonderpädagogischen oder inklusionspädagogischen Professuren mit einer Differenzierung der einzelnen sonderpädagogischen Förderbedarfe agiert, sondern die Aufgabe hat, Inklusion als Querschnittsthema in allen Lehramtsausbildungen zu verankern. Und in diesem Zusammenhang bist du mitverantwortlich für 3 wichtige, großartige Projekte mit Singen, inklusiv gestalten, erforscht und erprobt ihr inter- bzw. eigentlich eher transdisziplinär und auch noch darüber hinaus Lehr- und Lernsettings durch die Universität und Schule zu inklusiven Lernorten werden. Und mit Quabis qualifiziert ihr Bildungs- und Inklusionsreferentinnen in Sachsen an Hochschulen und Universitäten. Und über die Gründung und wissenschaftliche Begleitung der Unischule werden wir heute ganz, ganz viel sprechen. Und als ob du damit nicht schon aktiv genug wärst, bist du gerade auch noch Institutsleiterin und Mitglied, ich glaube, aller Kommissionen, die sich mit dem Thema Inklusion, Diversität, Gleichstellung in Sachsen befassen. Also kurzum, wenn man irgendwie mit dem Thema Inklusion in Sachsen zu tun hat, kommt man an dir nicht vorbei. So, du sagst über dich, es gibt keinen Funfact, außer dass du gerne saure Gurken mit Schokolade isst und deinen Kaffee mit Zimt trinkst. Und das sorgt in jedem Fall für gute Laune, finde ich. Herzlich willkommen, Anke.
Danke für die Einladung.
Und Maxi, du leitest die Universitätsgrundschule seit 2019 und aktuell auch die Oberschule. Du hast Grundschullehramt in Dresden und unter anderem auch in Malmö studiert. Das sage ich deswegen, weil das nachher noch was mit dem Funfact zu tun hat. Du warst Lehrerin und Klassenleiterin an verschiedenen Dresdner Grundschulen, unter anderem an einer mit Montessori-Zweig, und hast dann aber in Potsdam dein Diplom für ganzheitliches Lernen erworben. Hast eine Ausbildung in Prozesstransformation bei Gerald Hüther und Monja Bilabi abgeschlossen und du baust an der Universitätsschule derzeit die PädagogInnenakademie auf. Aus dem staatlichen Schuldienst bist du ausgetreten, wenn ich das richtig verstanden habe, und warst dann Lehrerin und Mitglied der Schulleitung bei den DPFA Regenbogenschulen in Rabenau. Das sind auch Schulen, die unter anderem nach dem Konzept Schule im Aufbruch arbeiten, also Schule als Raum für selbstgesteuertes Lernen und Potenzialentfaltung entwickeln. Und von dort aus war es dann wahrscheinlich nur noch ein sehr kurzer Weg zur Universitätsschule Dresden, über den wir heute auch noch ganz viel erfahren werden. Ein Funfact, der deiner Lernerfahrung in Schweden geschuldet ist, ist, du hast in Schweden natürlich Schwedisch gelernt, ja, und so schöne Wörter gelernt wie Naschkatze. Also auf Schwedisch heißt das Gottegris. Wörtlich übersetzt heißt das süßes Schwein. Und dieses Wort ganz stolz benutzen wolltest und deine Sprachkenntnisse zur Geltung bringen, dann hast du aber Gütgris, wenn ich das richtig ausspreche, oder Giutgris?
Ja, sehr gut.
Giutgris, ja. Genau gesagt. Und das heißt aber nicht Naschkatze, sondern gutes Schwein.
Richtig. Und seither bin ich ein gutes Schwein in Schweden. Ja, das stimmt. Vielen Dank, ich freue mich auch hier sein zu dürfen. Spannend.
Auch wir freuen uns wahnsinnig, euch hier zu Gast zu haben. Und jetzt freue ich mich besonders, dass wir zwei Gäste da haben und dass wir auch zwei Good News heute bekommen. Eure Good News der Woche oder auch des Tages.
Also ich würde sehr gerne starten mit den Good News diese Woche und auch schon der letzten. Wir haben es geschafft, das ist wirklich, kann man gar nicht groß genug aufhängen, für diesen wunderbaren Schulversuch knapp 2,5 Millionen Euro aufzutreiben. Und es ging darum, dass wir einen Schulbau brauchen und die Stadt dabei unterstützen wollen, diesen Schulbau zu ermöglichen und zu realisieren. Und deswegen hat die Schulgemeinschaft aus eigener Kraft und mit Unterstützung auch der TU es tatsächlich geschafft, in relativ kurzer Zeit, nämlich in knapp 8 Wochen, diesen Betrag zusammenzubekommen. Und wir durften diesen großen Betrag dem Oberbürgermeister überreichen. Und er hat uns wiederum seine Unterstützung zugesichert und wird auch dafür werben, uns diesen Betrag nochmal zu verdoppeln. Das ist also eine ganz tolle Geschichte, sodass wir also zuversichtlich sind, dass wir hoffentlich zeitnah das Lernhaus der Zukunft bauen. Also nicht nur am Schulversuch bauen, sondern auch am Lernhaus der Zukunft.
Spannend, danke.
In diesem
Anke,
Sinne,
was sind deine Gründe?
In diesem Sinne, genau, es sind eigentlich 2 Nachrichten ja gerade gewesen. Also das eine, dass wir es geschafft haben, über 2 Millionen einzuwerben, und das andere, dass das der Oberbürgermeister was draufgelegt hat. Ich finde, das gilt schon als 2. Und vom monetären Wert, das hat es noch einen ganz anderen Wert, diese News.
Danke euch für diese beiden Neuigkeiten, und es ist echt grandios, dass ihr diese Spendenkampagne in so wirklich kurzer Zeit das umgesetzt habt. Es stand ja auch eine Zeit lang auf der Kippe, und gerade über diese Hürden in der Schulgründung werden wir auf jeden Fall heute auch noch in unserer Folge mit euch sprechen.
Aber bevor wir über Hürden sprechen, sprechen wir nochmal über Wünsche. Die erfolgreiche Spendenkampagne war wahrscheinlich euer größter Wunsch in den letzten Tagen, Wochen und vielleicht auch Monaten. Einfach die Finanzierung des Vorhabens und des Schulbaus. Jetzt aber zu den Wünschen. Das Wunschkonzert. Wir sind schon ganz gespannt, was eure Antwort wäre auf die Frage, wenn ihr heute eine Sache im Bildungssystem ändern könntet, was morgen sofort um 9 Uhr mit der Pressekonferenz von Frau Karliczek in Kraft tritt. Was wäre das und warum?
Also von mir ganz klares Statement: Schafft die Noten ab. Ab morgen 9 Uhr bitte keine Zensuren mehr in Deutschland. Das wäre schon ein ganz, ganz tolles, eine ganz tolle Entwicklung. Warum ist das so? Wir haben ganz oft über Zensurengebung ja diskutiert, auch gestritten. Und diese Noten suggerieren eine solche Scheinobjektivität, die es einfach nicht gibt in der pädagogischen Praxis, und verhindern auch, dass wir wirklich den Blick auf das Individuum lenken und auf den ganz individuellen Entwicklungsweg. Und dieser Entwicklungsweg ist nun mal ein krisenhafter, ein eigener, den ich auch nur in meinem eigenen Tempo vollziehen kann und der sich nie einer Klassenbezugsnorm unterordnet. Und deswegen ein ganz klares Weg mit den Noten von meiner Seite. Das wäre, glaube ich, die größte Revolution, die wir in Deutschland in so kurzer Zeit erreichen könnten. Also bitte gern diesen Wunsch weitertragen, und dann geht es ab morgen in eine neue Zukunft im Bildungsbereich.
Ich glaube, man muss es noch ergänzen, was Maxi gerade gesagt hat, weil die Schule sehr stark nach einem bestimmten Prozedere abläuft, das meistens diktiert ist vom Lehrbuch. Also ich glaube, ein zweiter Schritt, der wichtig wäre in der Verbindung, wäre zu sagen, es gibt keine Lehrbücher mehr. Jedenfalls keine klassischen Lehrbücher, die chronologisch vorgeben, wie der Lernprozess zu erfolgen hat. Sicherlich Materialien, aber diese sollten viel, viel freier sein, als es Lehrbücher sind, sodass wir wegkommen von so einer Wissensreproduktion. Ne? Also eine Schülerin hat mal auf einer großen Konferenz gesagt, sie hat keine Lust mehr auf dieses Bulimie-Lernen. Und ich glaube, das kann man am besten neben dessen, dass wir Noten und Prüfungen in den Formaten, wie sie vorhanden sind, abschaffen, sondern ihren kompetenzorientierter gestalten, kann man das vor allen Dingen auch ermöglichen, indem klar ist, Schülerinnen und Schüler müssen jedes Mal neu die Welt für sich entdecken. Und damit kommen sie in die Situation, Wissen zu produzieren, natürlich mit Unterstützung, ohne Frage. Die Lehrer wollen wir nicht abschaffen, aber eben nicht Wissen zu reproduzieren und dann wird ein Haken dran gesetzt, ob sie es richtig reproduziert haben, sondern wirklich Neugier, Kreativität damit auch die Schülerinnen und Schüler unterstützen.
Was mir da gerade sofort kam, war ja auch, dass man die Weiterentwicklung sozusagen dann auch nicht am Schulbuch hängt, sondern an vielen verschiedenen anderen Faktoren. Tolles Thema. Ich glaube, wir könnten davon auch noch eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Jetzt haben wir aber schon so viel auch von der Universitätsschule Dresden und das ist ja auch das Projekt, weshalb wir euch auch hier sprechen wollten, worüber wir jetzt sprechen werden. Da hätten wir jetzt die Frage, liebe Maxi, was genau macht denn die Universitätsschule so besonders?
Naja, also zunächst mal ist es ein Schulversuch. Es ist also keine normale Schule. Das ist schon mal das Erste. Wir haben also ganz besondere Bedingungen, unter denen wir arbeiten. Das heißt nicht, dass die leichter sind, ja, als an einer Regelschule. Aber wir haben eben auch, ja, wir haben schon auch einen gewissen Mikrokosmos, in dem wir arbeiten und leben und lernen dürfen. Für mich ist die Unischule deswegen so besonders, weil sie nicht nur besondere pädagogische Modelle des Lernens ausprobiert, also wir haben dort also ein Eldorado an Möglichkeiten, ja, in der Umsetzung, sondern die Besonderheit liegt eben auch darin, dass sie so eng durch Wissenschaft begleitet wird und dass wir in der Lage sind, aufgrund dieser engen Kooperation sehr schnell Rückschlüsse zur Sinnhaftigkeit und zum Erfolg dessen zu bekommen, was wir dort tagtäglich tun. Und diese Kooperation zwischen Uni und Schule ist sehr eng, das heißt, wir sind da im regen Austausch miteinander und passen auch immer wieder an, also auch diese Beweglichkeit in dieser Organisation beeindruckt mich immer wieder, wenn es darum geht, relativ schnell Prozesse neu zu denken, weil sie eben nicht optimal funktionieren. Ja, dann machen wir es eben morgen anders. Und dann wird das auch relativ schnell umgesetzt. Also es ist sehr agil, auch ein sehr agiles Team mit viel Pioniergeist machen wir dort eine sehr, sehr hohe Frequenz. Sehr vieles deutlich anders als an anderen Schulen. Und das beeindruckt mich tagtäglich, auch mit welcher visionären Grundhaltung und mit wie viel Idealismus die Pädagogen an dieser Schule arbeiten. Ja, so kann man das zusammenfassen.
Jetzt würden wir uns gerne mit dir gemeinsam auf eine Reise begeben. Nimm uns doch nochmal vielleicht so in den Alltag in der Kemmerswalder Straße in Dresden mit. Wie sieht da der Lernalltag der Kinder aus? Was bedeutet da das Konzept Schule als Lernort wirklich in der Praxis?
Ja, also vielleicht muss man unterscheiden, von welchem Alter wir sprechen. Ich versuche jetzt mal einen Querschnitt durch die Altersstufen zu wagen. Also zunächst mal kommen die Kinder morgens an und legen ihre Chipkarte auf ein Terminal und melden sich damit digital an. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, auf dem Monitor, sowohl auf meinem Monitor als auch auf dem der Kollegen, erscheint sofort, das Kind ist jetzt da und die Eltern bekommen, wenn sie das so eingestellt haben, über ihre App eine Information, mein Kind ist angekommen. So, danach gehen die Kinder relativ schnell für sich in eine Zielvereinbarungszeit. Was nehme ich mir jetzt vor? Was ist jetzt meine Aufgabe? Was ist meine Idee für diese erste Arbeitszeit? Und gehen dann in die Arbeit. Und zwar so, wie sie ankommen, individuell und begleitet durch unsere LernbegleiterInnen. Die LernbegleiterInnen bestehen zum Teil aus Lehrer, Lehrerinnen, aber zum Teil auch aus Erzieher und Erzieherinnen, je nach Altersstufe. Und die Kinder begegnen sich dort in altersgemischten Gruppen und lernen an völlig unterschiedlichen Dingen. Im gleichen Raum, zur gleichen Zeit, aber mit ganz unterschiedlichen Zielen. Ja, und das Ganze dient dem Zweck der jahrgangsübergreifenden und fachverbindenden Projektarbeit. Das heißt, über dem ganzen Tag schwebt eigentlich ein großes Thema, an dem ich forsche, an dem ich arbeite. Und je älter die SchülerInnen werden, desto selbstbestimmter folgt auch der Weg in die Projektarbeit. Also in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 ist es eher ein Weg, der durch die LehrerInnen und ErzieherInnen sehr stark mitstrukturiert wird und eng begleitet wird. Und je älter die SchülerInnen werden, desto selbstständiger gehen die SchülerInnen in die Projektplanungsphase, fertigen Anträge an, reichen diese Anträge digital ein, bekommen auch digitale Aufgabenformate und bearbeiten sie mehr oder weniger selbstständig in Abstimmung und Konsultation mit den LernbegleiterInnen. Ja, und diesem Grundgedanken folgt der ganze Tag. Das heißt, wir sehen immer das Kind, das Individuum im Zentrum und bauen um dieses Kind seinen individuellen Lernweg. Und dabei hilft uns unsere schuleigene Software, die also nicht nur das Check-in und Check-out regelt, sondern die gesamte Unterrichtsorganisation. Das heißt, darin gibt es die ganz persönlichen Lernpfade, die auf Grundlage unserer sächsischen Lehrpläne ausgerichtet sind und die jedes Kind, jeder Schüler, jede Schülerin in seinem, ihrem Tempo beschreitet. Und da kann es durchaus sein, ich bin im Lernpfad Deutsch, ich bin jetzt im 5. Jahrgang und bin im Bereich Deutsch, aber schon auf Niveau Jahrgang 7 im gymnasialen Bereich und in Mathematik bin ich eben in Jahrgang 6 und eher auf dem Oberschulniveau. Das kann also durchaus sein und das, glaube ich, können alle bestätigen, die in Schule waren. Man ist in der Regel nicht in allen Bereichen allseitig begabt. Und es ist auch eine Aufgabe dieser Schule, dass man Potenziale entdecken und auch leben darf. Und dass ich auch die Zeit dafür habe, mich in eine Aufgabe und in das, was mich erfüllt, intensiv einzudenken und dem nachzuspüren. Und zudem, und das ist auch die Aufgabe von Lernbegleitung, eben auch, dass ich es trotzdem schaffe, meinen Lernweg so zu strukturieren, dass ich in der Lage bin, eine Prüfung erfolgreich zu bestehen. Also das ist nicht weniger als das ist der Auftrag. Die Energie erhalten, die Neugier erhalten, kreativ denken, Schüler und Schülerinnen in der Projektarbeit so fit machen, dass sie, wenn sie aus dieser Schule gehen, wissen, was sie können, dass sie wissen, wie man den Tag strukturiert, wie man Arbeitspakete strukturiert und vor allen Dingen, dass sie in der Lage sind, sich zu reflektieren. Und das erreiche ich nur, wenn es mir gelingt, in Schule Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen. Und das ist das Ziel. Und das tun wir jeden Tag.
Ja, spannend. Also da würde ich auch ganz gerne nachher nochmal genauer hören, wie ihr das macht. Aber ich habe jetzt nochmal eine spannende andere Frage. Und zwar, also das heißt ja auch, also alle lernen miteinander und voneinander. Du hast jetzt eben beschrieben, das Team der Lernbegleitenden und die Verbindung von Lernbegleitenden und lernenden Kindern und Jugendlichen. Aber das schließt ja auch Elternarbeit ein, es schließt die Schulleitung ein, es schließt die TU Dresden ein. Wie gelingt denn die Zusammenarbeit in der Schulgemeinschaft? Also vielleicht, Anke, kannst du auch dazu noch mal was sagen. Was läuft denn da gut? Wie läuft es? Was läuft gut? Und gibt es da auch Hürden?
Natürlich gibt es Hürden, also ohne Frage. Aber was, glaube ich, diese Schulgemeinschaft, das hat ja Maxi auch so ein bisschen schon versucht zu beschreiben, ausmacht, ist schon auch eine gemeinschaftliche Idee, von Schule anders zu gestalten. Und das nicht nur bezogen auf die Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch die Eltern. Auch die Eltern haben sich bewusst für diese Schule entschieden, sicherlich auch immer mit unterschiedlichen Vorstellungen, was diese Schule kann und tut. Aber dadurch, dass es ein Schulversuch ist, wofür sie sich explizit entscheiden mussten, haben die sich auch schon wirklich von der Idee her bewusst für diesen Schulversuch entschieden. Was aber schon auch problematisch oder schwierig, was eine Herausforderung ist in diesem Schulversuch, ist das, was Maxi gerade schon versucht hat darzustellen, dass alles irgendwie komplett anders ist, ne? Also die Schule funktioniert weder mit einem Klingelzeichen noch mit klassischen Unterrichtszeiten, wo man sieht, jetzt hat mein Kind heute Mathe und danach hat es Deutsch. Im Gegenteil, wenn die Eltern an der Haustür feststellen, das Nachbarskind gleich alt sagt, ich bin auf Lehrbuchseite 27 in Deutsch, sagt das eigene Kind, keine Ahnung, ich weiß nicht, auf welcher Lehrbuchseite ich bin, was hast du gemacht in Deutsch, was ist denn das Fach Deutsch, was soll ich jetzt antworten? Hingegen können sie aber praktisch, wenn sie an der Schule vorbeilaufen, wenn die Schülerinnen und Schüler aus der Schule kommen, kriegt man erzählt, wie der Urknall stattgefunden hat und was das Besondere am Urknall ist und wie diese Welt überhaupt entstanden ist und was es bedeutet, zu wachsen in dieser Welt. Und das muss man, so positiv wie die Eltern mit dieser Schule sind, muss man trotzdem die Eltern auch beruhigen, dass es gut ist, wenn man weiß, wie der Urknall funktioniert hat und nicht weiß, auf welcher Lehrbuchseite man in Deutsch ist. Und wir haben das im ersten Jahr auch aufgrund dessen, dass wir viel damit beschäftigt waren, diese Schule aufzubauen, haben wir die Eltern so ein bisschen aus den Augen verloren. Also nicht bewusst, sondern eher aufgrund der Dynamik. Und seit Anfang dieses Schuljahres gibt es eine sogenannte Elternakademie. Das ist unser Format oder die Antwort zu sagen, wir haben verstanden, dass wir die Eltern deutlich stärker in den Prozess mitnehmen müssen. Und zwar nicht nur informativ, das kann man mit dieser Software. So viele Informationen, wie Eltern über die Schule bekommen durch E-Mails, gibt es, glaube ich, in keiner anderen Schule, wie es bei uns in der Universitätsschule gibt. Aber die Eltern müssen viel mehr verstehen, was heißt denn der Lernpfad, wie Maxi vorhin beschrieben hat, oder was heißt denn eigentlich Projektarbeit? Also was tun die da und was müssen die können ab einem bestimmten Alter? Und wie gehe ich damit um, dass die Lernpfade auch zurückspringen können? Und überhaupt, was heißt das denn, wenn es keine Noten gibt? Kann das Kind auch nach dem dritten Schuljahr in eine reguläre Schule wechseln? Und was heißt selbstgesteuertes Lernen in dieser Schule? Und was kann ich mir an Feedback von Lehrerinnen und Lehrern oder Lernbegleiterinnen erwarten? Das müssen sie aufarbeiten. Und wir haben erst mit dem Format angefangen, das sehr stark informativ war für die Eltern, und haben festgestellt, auch das, damit kriegen wir sie noch nicht, ne? Also sie schaffen es noch nicht, das Verständnis, die Sinnhaftigkeit auf ihrer Seite zu erzeugen. Und jetzt hat diese Elternakademie so ein bisschen eine Lernbegleiterin übernommen und praktisch die wissenschaftliche Leitung und die Schulleitung, die sehr formalistisch herangegangen ist und gesagt hat, das müsst ihr alles wissen erstmal, sondern eher mit den Eltern in einer Wissensproduktion arbeitet. Die erfahren am lebenden Beispiel, könnte man sagen, wie ist es denn, wenn man im Projekt arbeitet? Welches Feedback bekommt man als Schülerin oder als Schüler? Welche Anforderungen wird an mich gestellt, indem die wirklich als in einem Projekt arbeiten in der Elternakademie? Und ich glaube, das ist jetzt gerade ein Format, wo die Eltern ankommen und verstehen, welche Grenzen aber und welche Möglichkeiten die Schule hat. Also das ist eine ganz große Baustelle, die von allen Schulentwicklungsprojekten berichtet wird, die Elternarbeit, aber die natürlich in so einer besonderen Fall, wo man praktisch die Schule vom Kopf auf die Füße stellt oder andersrum, dann ist es nochmal viel relevanter, die Eltern mitzunehmen, weil das Gefährliche ist, wenn die Schülerinnen und Schüler, die sich sehr wohl in dieser Schule fühlen, und das haben wir auch erhoben, weil wir sind ja auch einen Schulversuch und können wissenschaftlich begleiten. Der partizipative Ansatz ist sehr hoch, die fühlen sich auch sehr selbstwirksam, die Schüler. Aber wenn die praktisch versuchen, zu Hause so zu tun, als wäre das ja eine ganz normale Schule, damit Mama und Papa beruhigt sind. Also wir müssen die Schülerinnen und Schüler auch aus dieser Verantwortung nehmen. Was den Prozess zwischen Wissenschaft und Schule betrifft, da kann man, glaube ich, sagen, Frau Hess hat es oder Maxi hat es vorhin angedeutet, wir arbeiten täglich miteinander und es geht da wirklich auch um einen reflektorischen Prozess, nicht nur um eine Forschungsdaten zu erheben, die zu analysieren, sondern es gibt praktisch für die Schule immer so ein Backup, wo jemand befragt werden kann, was der von außen denkt zu dem Prozess. Und das ist, glaube ich, sehr relevant. Im Bildungsdiskurs sprechen wir von einer sogenannten gestaltenden Bildungsforschung, also wirklich Kooperation auf Augenhöhe zwischen Wissenschaft und Praxis.
Ja, Wahnsinn. Also ich hatte zwischendurch jetzt das Gefühl, es ist so spannend, euch zuzuhören wie bei einem Krimi, aber das würde so einen negativen Vergleich machen, weil das endet ja meistens irgendwie blöd. Es ist eher, glaube ich, wie bei einem Fantasy-Abenteuer. Also es war jetzt ein Feuerwerk von all diesen nicht nur positiv besetzten Begriffen, sondern von diesen wirklich guten Elementen von guter Schule. Das ist total begeisternd. Nochmal ein Schritt zurück, dass andere, die das hören, verstehen und vielleicht das Beispiel dann auch Schule machen kann sozusagen. Wir wollen ja immer unsere Hörerinnen ermuntern, davon was abzugreifen, das vielleicht umzusetzen. Was war denn damals bei der Gründung eure persönliche Motivation? Also ihr habt ja einen längeren Weg gemacht und die Elemente und die Einheiten sind uns jetzt klar geworden, wie das funktioniert. Aber so ganz konkret, was hat euch angetrieben als GründerInnen-Team? Was war da die Motivation?
Also wir sind gar nicht so breit mit der Praxis gestartet. Das muss man vielleicht nochmal klarer dazu sagen. Maxi kam eigentlich irgendwie ein Vierteljahr vor dem Start der Schule. Wir sind damit auch nicht so durchstrukturiert, wie die Schule konzeptionell aussieht, in der Praxis gestartet, sondern da sind wir wirklich ins Wasser gesprungen. Das, was wir vollzogen haben, ist, und Franziska hat mich ja auch vorhin so vorgestellt, ich bin praktisch, habe einen Lehrstuhl für inklusive Bildung hier in Dresden inne und eigentlich habe ich mir immer gesagt, als ich hierher gekommen bin, warum gibt es diesen Lehrstuhl? Wofür bin ich hier eigentlich nutzbar? Ne? Welches Feigenblatt bin ich hier in diesem Prozess? Und es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass vor allen Dingen auch Studierende gesagt haben, das ist alles super, was sie da vorne erzählen in der Vorlesung. Aber was hat das denn mit der Realität zu tun? Und warum ist das, was sie uns erzählen, eigentlich so alt? Also das haben sie sich ja scheinbar nicht mal erst vor kurzem ausgedacht. Das war ein Motiv. Zum anderen war ich vorher 3 Jahre lang in Köln, wo auch eine Universitätsschule entstanden ist, die es auch gibt. Ich war praktisch in diesen Gründungsphasen in Köln beteiligt, wo ich gedacht habe, naja, vielleicht macht es wirklich Sinn, diesen Prozess zu vollziehen. Wenn man aus einer Perspektive wie der Inklusion kommt, dann weiß man auch, dass die letzten inzwischen 30, 40 Jahre uns trotz aller rechtlichen Grundsätze nicht geholfen haben, das menschliche Miteinander zu verändern. Also war klar, wenn ich jetzt hier etwas vollziehen will, auch für Studierenden, muss ich mich, glaube ich, selbst auf den Weg machen und auch Theorie und entwicklungspsychologisch basierte Konzepte nutzen und sagen, wie kann Schule aussehen? Ich selbst wurde begleitet von 2 Professoren während meiner Doktorarbeitsphase, die selbst in der sogenannten Integrationsbewegung der 80er und 90er Jahre in Bremen viel auch Schulen reformiert haben im Sinne halt des gemeinsamen Miteinanderlebens und Lernens in Schule aus einer Perspektive der Behinderung natürlich. Und das war dann so ein bisschen, die haben mich sehr stark ermutigt. Die haben immer gesagt, naja, wenn du was verändern willst, musst du es tun. So, und daraus entstand zunächst so eine kleine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen an der Universität und auch Studierenden. Ich habe mit Studierenden Zukunftswerkstätten zu Schule gemacht. Wie stellt ihr euch die Schule der Zukunft vor? Das war gar nicht so einfach. Das sächsische Schulsystem ist ein sehr, wie sollte man das jetzt gut formulieren? Es war sehr statisch und wir haben 2017 erst das Schulgesetz verändert und das nach 1989 gefühlt oder 1991, 92. Und ich bin auf Studierende hier getroffen, nachdem ich 3 Jahre in Köln war, wo ich gemerkt habe, die haben eine ganz andere Vorstellung von Bildungsprozessen. Auch die kommen mit einem ganz anderen Wissen von Schule. Ich war auch 10 Jahre in Berlin, auch da habe ich mit Schulen gearbeitet. Das war irgendwie anders als hier in Dresden. Ich merkte also, ich muss mit den Studenten auch erstmal überhaupt arbeiten, dass die sich was anderes vorstellen können. Und das gab natürlich einmal mehr auch so die Unterstützung zu sagen, hier muss eigentlich ein Prozess entstehen. Ich will auch gar nicht das verheimlichen, dass ich 2 Kinder habe, die irgendwann in die Schule kommen sollten zu dem Zeitpunkt und ich mir nicht vorstellen konnte, dass sie in einer klassischen sächsischen Grundschule ein gutes Ankommen haben. Das war natürlich auch nochmal ein Motiv mehr. Meine beiden Kinder sind auch an der Universitätsschule, also ich mache das wie Piaget und Co. Und sage, meine eigenen Kinder sind ein gutes Untersuchungsobjekt für den Forschungsprozess. Und es war aber klar, dass wenn wir das vollziehen, brauchen wir ziemlich viele Ausnahmegenehmigungen im sächsischen Kontext. Schulversuche werden normalerweise durch das Kultusministerium beauftragt. Das sind ja auch so die Hebel, wie man so schön im bildungswissenschaftlichen Diskurs beschreibt. So versucht man, Reformen auszuhebeln, indem man solche Schulversuche durch die Schulaufsichtsbehörde erlaubt und damit eigentlich nichts wirklich verändert. Und das wollte ich nicht. Ich wollte wirklich, dass es eine Schule ist, die vom Kinder aus gestaltet wird. Und dann gab es diese Schulgesetzesnovelle. Und die gab uns die Chance, das Schulgesetz zu verändern und als Universität einen Schulversuch zu beantragen.
Ja, also toller Weg und wirklich eine Fülle von verschiedenen Motivationen auf unterschiedlichen Ebenen. Maxi, wie sieht es bei dir aus? Vielleicht ganz kurz so deine Perspektive als Schulleiterin. Du bist ja später dazu gestoßen. Wie war deine Motivation, da einzusteigen?
Ja, warum die Unischule? Also vielleicht muss man dazu sagen, dass ich schon immer, seitdem ich denken kann, als ich meine Zuckertüte bekam, war das schon so, war mir klar, dass ich Lehrerin werde und dass ich Schule machen will. Und das hat sich nie geändert. Und dann habe ich studiert und dachte, ich komme jetzt in die Praxis und ich werde jetzt alles umsetzen, was ich mir angeeignet habe, was ich gelesen habe. Ich werde alles anders und besser machen. Und dann bin ich in einer Dresdner Grundschule gelandet, die zugegebenermaßen wunderbar klein und fein war. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, was konkret ist denn jetzt eigentlich anders als zu deiner Schulzeit, als du eingeschult wurdest? Und ich hatte damals noch die Studienaufgabe, das Meldeverhalten von Schülern zu untersuchen und Strichlisten zu führen. Und irgendwie habe ich damals schon gedacht, das kann es nicht sein für mich. Und habe mich dann relativ schnell aufgemacht, mir ganz, ganz, ganz viele Lern- und Lebensorte anzuschauen im In- und Ausland, während des Studiums, nach dem Studium. Und da hat sich dieser Gedanke immer mehr verfestigt, dass ich Schule anders machen möchte. Und dann stand ich aber als Lehrerin immer vor der Aufgabe, dass mir das in meinem Mikrokosmos-Klassenzimmer gut gelungen ist, aber eben leider nicht. Jetzt muss ich kurz unterbrechen. Also mir ist es als Klassenlehrerin natürlich gelungen, das in meinem Mikrokosmos umzusetzen, aber eben leider nicht in die Breite zu bringen. Denn immer dann, wenn es darum ging, es größer zu machen und nur so funktioniert es auch nachhaltig, scheiterte es an Vorgaben, an Restriktionen, an schulorganisatorischen Grenzen, die man nicht überwinden konnte. Und ich hatte leider nicht das Glück, Schulleiter zu haben, die visionär waren und Fackelträger waren und die gesagt haben, ich habe eine Vision, ich möchte Bildung verändern. Und deswegen habe ich mich dann auch sehr bewusst aus dem Staatsdienst verabschiedet und habe für mich gedacht, na gut, dann muss der Weg in der freien Schule weitergehen für mich. In der freien Schule habe ich mehr Möglichkeiten und habe dann mich explizit, damals war ich dann auch schon Reformpädagogin, mich entschieden für eine relativ klassisch arbeitende freie Schule und habe die dann mit dem Team in eine reformorientierte Schule umgewandelt. Das war dort mein Auftrag. Und das hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Das hat mir auch alles abverlangt. Das muss man auch sagen, es war ein harter Prozess. Da hat es viele Grabenkämpfe gegeben. Aber ich denke, es ist uns dort gelungen, wirklich was zu hinterlassen. Naja, und dann war dieser Drang, der schon immer in mir steckte, Dinge zu verändern, der hörte eben einfach nicht auf. Und es wurde auch wieder lauter. Und ich hatte das Gefühl, ich muss etwas Neues beginnen. Und dann kam die Unischule des Weges. Es war nicht geplant. Es war überhaupt nicht vorhersehbar. Und dann habe ich mir gedacht, dann bewerbe ich mich doch mal. Und dann hat es geklappt. Und seitdem bin ich da und freue mich unglaublich, dass ich diesen wunderbaren Schulversuch leiten darf mit einem tollen Team und auch eben in enger Unterstützung und Begleitung von Frau Professor Langner von Anke, mit der ich tatsächlich sehr intensiv arbeite. Gerade jetzt im Aufbauprozess ist es auch unerlässlich, dass wir uns ganz, ganz oft absprechen. Und das funktioniert einfach hervorragend. Also auf ganz vielen Ebenen ist die Zusammenarbeit sowohl im Team als auch mit ihr einfach ein Gewinn.
Für mich ist es, und ich glaube, ich spreche auch für Anke und für Anne und Kolja jetzt, also dieser Moment, wenn sich diese Energie überträgt von Leuten, die wirklich was bewegen wollen, aus einer Motivation heraus wirklich das Lernen für Kinder anders zu gestalten, dann ist immer eine Energie im Raum, die ist ganz, ganz wundervoll. Und an diese Energie würde ich nochmal anknüpfen. Also du hast schon gesagt, Maxi, ihr seid eine Versuchsschule, das haben wir heute schon mehrmals gehört. Und ihr seid ja aber als Versuchsschule eine von mehreren Universitätsschulen in Deutschland. Und wenn ich das so richtig verfolgt habe, dann ist Bielefeld 1974 mit der ersten Laborschule eine der ersten Schulen dieses Typs gewesen, mit dem Ziel, eben Schule als Lebens-, als Erfahrungsraum zu entwickeln und auch zu erforschen. Und ein Gründungsgedanke war damals, nie wieder ein zweites 1933. Ja, dahinter steckt ja der Gedanke, dass Schule und Gesellschaft sehr eng verzahnt sind und dass Schule so etwas wie ein Seismograph auch für gesellschaftliche Veränderungsprozesse sein kann. Anke, kannst du uns noch ein bisschen mehr über dieses Konzept Universitätsschule erzählen und vielleicht aber mit dem Fokus auf die Frage, was dieses Schullaboratorium jetzt gerade auch angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung für eine Funktion haben kann?
Genau, also diese Universitätsschulen, die sind eigentlich, kommen die ja gar nicht aus Deutschland, sondern die kommen eigentlich aus von der Ostküste von Amerika. Da sind diese Laboratory Schools. Dewey war praktisch der Gründer der ersten Laboratory School. Und das Ziel war immer, je nachdem, wie die Forscher so unterwegs waren, aber es war vor allen Dingen immer zum einen auch, vor allen Dingen auch die Erforschung. Ne? Das habe ich vorhin auch nicht benannt. Bildungsforschung findet ja gar nicht mehr in Schulen statt. Ne? Wir ziehen uns irgendwelche Daten über diese PISA- und Co.-Aktion und das war's dann. Ansonsten können wir gar nicht mehr in Schule gucken. Das ist ein Element von diesen Laboratory Schools. Und natürlich kann man auch ganz klar sagen, es gibt gerade eine Bewegung, eine sehr starke Bewegung. Bielefeld war über Jahrzehnte die einzige Universitätsschule und Laborschule. Und ungefähr so, ich würde mal einschätzen, so fast 10 Jahre gibt es von unterschiedlichen universitären Standorten die Bewegung und möglicherweise auch in der Folge von PISA und Co. Ne? Die Bildungsqualität ist schlecht und ihr Wissenschaftler, ihr kriegt es nicht hin. Und die wissenschaftlichen Diskurse trennen sich auch zwischen den einen Kolleginnen und Kollegen, die meinen, sie haben immer den Masterplan und schütten das über die Schule aus. Und wir wissen aber seit PISA, dass es trotzdem nicht funktioniert, die Masterpläne, versus die Kolleginnen und Kollegen, und die sind natürlich auch in Bielefeld vertreten, die sagen, ich muss die Schule verstehen, um der Schule Unterstützungsmöglichkeiten zu geben, die ich natürlich als Wissenschaftlerin habe, weil ich über andere Methoden verfüge. Aber wir müssen, das Ziel muss sein, wir müssen Schule so entwickeln, dass wir eine Generation von Schülerinnen und Schülern etablieren, die eben nicht nur Wissen ausspucken, sondern die gerade jetzt im Kontext, wenn wir jetzt mal Adorno und Horkheimer ein bisschen weiterziehen. Ne? Wir sind in einer Wissensgesellschaft, wo Informationen nicht mehr bewertet werden können oder in diesen Wissensblasen, wenn man das als Wissen, vielleicht sind es auch eher Informationsblasen, sich Menschen bewegen. Und das heißt, wir müssen eigentlich Schülerinnen und Schüler für dieses digitale Zeitalter ausbilden. Und das heißt, sie werden immer weniger schnell sein als eine Maschine, wenn es um die Wissensreproduktion geht. Aber wenn es um Bewertung, Analyse, Kreativität geht, werden es immer die schnelleren hoffe ich zumindest immer noch, dass die Menschen immer noch die Schnelleren bleiben für eine ganze Zeit. Und die Universitätsschulen, die sich gerade so bilden, die haben, glaube ich, alle so ein bisschen dieses Verständnis auch. Mit ganz unterschiedlichen konzeptionellen Ausprägungen. Manche orientieren sich stärker auch an den UN-Maßnahmen zur nachhaltigen Bildung. Andere halt haben eher den Schwerpunkt der Digitalisierung. Aber das Ziel ist eigentlich wirklich, in diesen Dialog miteinander Schule zu gestalten. So, und jetzt Dresden ist ja natürlich auch, gerade wenn du mich fragst, in dem politischen Kontext auch eine besondere Stadt, muss man ja so sagen. Ich komme leider auch wirklich aus Sachsen, aber nicht aus Dresden, sondern aus Görlitz. Ich bin groß geworden an der deutsch-polnischen Grenze zu Zeiten in den 90er Jahren, wo man auch noch mal ganz andere Konfliktlinien erlebt hat. Und wir verstehen diese Schule schon, die Universitätsschule schon auch als eine demokratische Schule. Ohne dass es eine klassische demokratische Schule wie Summerhill ist, ne? Also wenn man da den Ursprung sieht und sagt, es geht hier wirklich nur noch um gemeinschaftliche Abstimmungsprozesse. Das ist es nicht. Das muss man klar, glaube ich, auch zurücknehmen. Aber es sind gerade diese Prozesse, gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Und auch da hilft uns die Projektarbeit, gemeinsame Konflikte zu lösen, Kompromisse zu finden, gemeinsame Entscheidungen zu treffen, denen dann auch einen Raum zu geben und die den Planungsprozess zu vollziehen bis zum Erleben des gemeinsamen Ergebnisses. Und das hört sich total einfach an. Aber für Fünf- und Sechstklässler ist das eine echte Herausforderung, diesen Kommunikationsprozess überhaupt zu bewältigen und erstens Konflikte zu erkennen, zweitens dann auch Lösungen zu finden. Und da sehen wir uns natürlich in der Verantwortung. Und das Ziel ist auch, die Schule, die Universitätsschule zu einer Schule im Sozialraum zu etablieren, was aber ein Prozess wird. Ne? Wir brauchen erstmal ein Schulgebäude, damit wir überhaupt in den Sozialraum wirken können. Mhm. Aber eben auch, um diese Bildungsprozesse rauszunehmen aus diesem engen Korsett der Schule. Wir wissen, über das Generationslernen können wir ganz andere Prozesse, auch gesellschaftliche Prozesse vollziehen. Die Universitätsschule ist Teil des Bibliotheksprojektes der Stadt Dresden. Stadt Dresden hat ja schafft für alle Schulen Bibliotheken, und zwar indem sie eine Ehrenamtsstruktur von Bibliothekaren aufbaut. Eigentlich ein ganz cooles Projekt, was wir auch so ein bisschen evaluieren, weil wir das wirklich gut und unterstützenswert finden. Und das schafft schon die Generation, weil natürlich kommen eigentlich berentete Personen in diese Schule und das eröffnet neue Dialoge zwischen den Generationen. Und sowas wünschen wir uns noch viel mehr. Also da könnte ich jetzt euch ganz viele Ideen sagen, wie man das alles vollziehen kann. Aber da stehen wir noch am Anfang. Aber natürlich hat diese Schule auch genau diesen Auftrag. Es geht nicht nur um Bildung im schulischen Kontext, sondern es geht um wirklich Bildung in die Gesellschaft und Bildungsprozesse in die Gesellschaft zu bringen.
Als hätten wir uns vorher zu den Fragen abgestimmt, hast du uns die perfekte Überleitung gegeben. Und zwar wäre jetzt unsere Anschlussfrage auch an Maxi gewesen. Ihr seid ja nicht nur Unischule, sondern auch Stadtteilschule. Und da einfach nochmal die Frage, kannst du das gerne mal mit dem Blick aus der Praxis sozusagen, welche Bedeutung hat der Lernraum Stadt da für euch und welche Lernorte sind da für euch wichtig? Wir haben jetzt gerade schon von der Bibliothek gehört und vielleicht auch die Frage, wie gestaltet ihr jetzt auch gerade aktuell die Vernetzung mit außerschulischen Partnern? Wir haben viele verschiedene schon bei uns auch im Podcast gehabt, zum Beispiel bei euch die Aktion Zivilcourage, aber auch solche Bildungsstätten wie die Anne Frank Bildungsstätte in Frankfurt. Und genau, da die Frage, welche Lernorte sind da für euch wichtig als Stadtteilschule und wie gestaltet ihr Vernetzung mit außerschulischen Partnern?
Ja, also Anke hat ja gerade schon gesagt, dass wir da in Aufbauprozessen stecken. Unser großes Ziel ist es, Stadtteilschule zu sein. Das liegt auch daran, dass dieser Schulversuch ja auf 15 Jahre angelegt ist und es nach 15 Jahren ja bitte weitergehen soll. Und deswegen ist es auch ein wichtiges Ziel, uns im Stadtteil entsprechend zu etablieren. Und wir sind im Zuge der Projektarbeit auch ganz sehr darauf angewiesen, außerschulische Lernorte zu besuchen und externe Partner in die Schule zu holen. Und da kann ich gleich an dieser Stelle mit diesem Vorurteil aufräumen, dass Unischule digitalisiert funktioniert und die Kinder die ganze Zeit vor diesen Endgeräten hängen. Also Projektarbeit funktioniert natürlich handlungsorientiert und die SchülerInnen müssen die Möglichkeit haben, mit Experten zu sprechen und auch Expertise einzuholen von außen. Und das bedeutet, ja, wir sind im Aufbau eines sehr dichten Kooperationsnetzwerks. Allerdings muss man auch sagen, durch die Pandemiesituation sind uns auch viele Kooperationspartner zumindest vorerst weggebrochen, auch viele Kooperationspartner, die uns im Ganztag unterstützen. Wir hatten da also auch schon eine sehr breite Aufstellung. Derzeit arbeiten wir an einem Aufbau der Kooperation zum Hygienemuseum. Dort gibt es zurzeit eine digitale Museumstour, die wir mit den Kindern gemeinsam vollziehen und dann auch dem Museum feedbacken. Und das wird dann quasi zu einer hoffentlich bald wieder in Präsenz stattfindenden Kooperation übergehen. Wir haben Kooperationen zu den technischen Sammlungen aufgebaut. Wir haben diverse Sportvereine, die Monarchs, Dynamo Dresden, mit denen wir kooperieren. Und wir sind also ständig bestrebt, neue Partner zu finden. Social Web macht Schule, wäre da einer. Wir sind auch ganz eng vernetzt mit verschiedenen Teilen der Universität. Also auch da findet enge Kooperation statt, beispielsweise mit dem Maschinenbau. Und dort ist es so, dass also Schüler und Schülerinnen auch in die Labore gehen, dort tatsächlich auch haptisch, also Hand anlegen, Dinge entwickeln, gemeinsam mit den dort tätigen Studierenden und auch ProfessorInnen. Und das Ganze aber eben auch immer zwischen Schule und Universität dann hin und her pendelt. Ja, wir haben also auch beispielsweise schon die Küchen der WTH genutzt und haben dort also Plätzchen gebacken. Unsere Universitätsschultaler, die man im Übrigen auch für eine Spende erwerben kann für unseren Schulbau. An dieser Stelle. Also die Kooperationsmöglichkeiten sind sehr, sehr vielseitig und im Moment läuft natürlich ganz viel über digitale Formate und wir versuchen da natürlich auch mit den Kooperationspartnern in engem Austausch zu stehen. Was sich noch ein bisschen schwierig gestaltet, ist tatsächlich der Weg in das unmittelbare Umfeld. Das liegt auch ein Stück daran, dass unsere SchülerInnen ja nicht aus dem Umfeld Schule kommen, also aus diesem Bezirk, aus dem Schulbezirk, sondern unsere Schule bezirksoffen funktioniert. Alle Dresdner Kinder können sich auf einen Platz an unserer Schule bewerben und ausschlaggebend ist dann die Stichprobe, der Auswahlvorschlag, den uns die Universität unterbreitet. Also es gibt ein ganz spezielles Auswahlprozedere für die Schulgemeinschaft, damit wir in der Lage sind, über die Schüler den Querschnitt der Gesellschaft, der deutschen Gesellschaft abzubilden. Das ist wichtig, damit man uns eben nicht Elitepädagogik nachsagt und damit wir auch keine Förderschule etablieren, sondern um die maximale Heterogenität auch abbilden zu können. Und das bedeutet, der unmittelbare Weg in die Nachbarschaft, in die schulische Nachbarschaft, der gelingt uns noch nicht. Auch die Verkehrssituation vor unserem Gebäude, nämlich die immer höher werdende Frequenz der Parksituation, die also wirklich unzulänglich ist, sorgt natürlich bei den Anwohnern manchmal für Unwohlsein. Und da bin ich dann auch manchmal als Schulleiterin gefordert, um da zu beschwichtigen und entsprechend positiv in die Nachbarschaft zu wirken. Aber ja, also das vielleicht so zum näheren Umfeld. Sie sehen, da haben wir auch noch einige Arbeit vor uns und einige Baustellen sind dort noch zu nehmen. Aber so ist es.
Und das Problem ist auch wirklich, dass wir so Formate der Öffnung des Schulgebäudes einfach nicht vollziehen können unter Corona-Bedingungen. Also wir haben solche Sachen auch mit Studenten schon gemacht. Wir haben Walking-Interviews geführt. Das heißt, Studenten sind mit Schülerinnen und Schülern durch den Stadtteil gekommen und wir hätten das gern mal präsentiert, um alle einzuladen und zu schauen, wie gucken denn Kinder auf den Stadtteil, was sind interessante Orte, was sind gefährliche Orte, wie auch immer. Und da ist uns eigentlich seit förmlich dem Start der Schule die Hände gebunden. Und das macht es gerade schwierig, die Schule wirklich zu einer Stadtteilschule zu etablieren. Aber wir werden Wege finden, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, ich glaube, wir sind alle sehr hoffnungsvoll und hoffnungsfroh, dass dieses Stadtteilschule dann wirklich auch demnächst richtig gelebt werden kann, im haptischen, im analogen, im anfassbaren Bereich. Oh Gott, ich glaube, wir hätten so viele Nachfragen an euch zu den verschiedenen Detailthemen. Ich sehe es bei Franzi in den Augen, die kann sich kaum zurückhalten und Kolja auch. Aber wir müssen mit euch noch kurz über das Thema Inklusion sprechen. Nicht nur, weil du, liebe Anke,
Wir wollen
mit euch noch über das Thema Inklusion sprechen. Und zwar nicht nur, liebe Anke, weil du das eben als Schwerpunkt hast, auch in deiner akademischen Laufbahn und in deiner akademischen Tätigkeit, sondern weil das ein Thema ist, was sich total durch den Küchentalk zieht. Ich weiß nicht, ob ihr alle Folgen bisher hören konntet. Wir haben mit Raul Krauthausen und auch mit Konstantin Krosch zwei Inklusionsaktivisten da gehabt, mit denen wir viel dazu gesprochen haben, nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch auf dieser allgemeingesellschaftlichen Ebene. Wir haben mit Lisann Herrmann, die von der SchülerInnenvertretung ist, über ihre Erfahrung an einer inklusiven Schule gesprochen. Und jetzt ist das Thema ja ein weites Feld. Es berührt viele Bereiche. Es geht eben um diese Stichworte Teilhabe, Identität. Es geht auch um Qualität und auch um Sensibilität. Anke, was sind die Herausforderungen bei der Umsetzung von Inklusion im schulischen Bereich? Wofür macht ihr euch stark? Ja, in der Theorie, aber vor allen Dingen eben auch dann in der Praxis jetzt wirklich in der Schule.
Also dadurch, dass ich ja auch schon mehrere Schulen begleitet habe in so einem inklusiven Prozess, so wie Franzi ja auch schon beschrieben hat und auch über solche Projekte hinaus, kenne ich schon auch die Probleme, Lehrerinnen und Lehrer in den Prozess zu bekommen. Ne? Also in den Prozess, dass sie über ihre Lehr-Lernformate reflektieren und wirklich schauen, wird jemand ausgeschlossen? Weil eigentlich ist das genau die Brille, die man braucht, wenn man über Inklusion nachdenkt. Und das ist nicht so einfach, weil diese Prozesse von Diskriminierung und Marginalisierung ja so schön funktionieren, weil sie so schön unsichtbar sind und förmlich unbewusst passieren. Und was wir, glaube ich, gelernt haben in dieser Schule ist, dass uns ein Instrument wunderbar hilft, da wird mir bestimmt Maxi zustimmen, und zwar nicht das der Inklusion im Sinne, ihr müsst individualisierte Lernwege ermöglichen, sondern es gibt keine Ferientage mehr, sondern es gibt Urlaubstage. Und förmlich muss man den Schulalltag auf einmal ganz anders denken, nämlich immer auch lehrerunabhängig und unabhängig davon, dass alle immer zu einem Zeitpunkt an einem Ort sind, weil es kommen Schüler und gehen Schüler und das ist ihr gutes Recht. Und das halt zum Beispiel hilft uns jetzt strukturell, diese Schule nochmal anders aufzubauen. Wir müssen aber auch ganz ehrlich sein und gerade für mich ist es manchmal auch schwierig, dass wir überhaupt noch nicht bei einer inklusiven Schule angekommen sind, nicht nach anderthalb Jahren. Im Gegenteil, wir sind in einem Schulgebäude, was eher exkludierend ist. Und zwar nicht nur, weil es räumliche Barrieren hat, sondern weil es verdammt laut ist. Also wir haben einen ganz hohen Schallpegel. Das ist für viele Kinder, die noch nicht mal irgendein Stigma von einem sonderpädagogischen Förderbedarf haben, schon eine Herausforderung im Lernprozess. Wir haben darüber hinaus wirklich keine barrierenfreien Zugänge. Es ist so, dass es eine Mutter im Rollstuhl gibt, die einfach ihr Kind nicht mal an der Tür abgeben kann. Das muss man sich vorstellen. Wir haben das immer wieder problematisiert, aber es ist halt wirklich mitten, wir sind mitten in einem Prozess. Was wir gerade zum Beispiel andenken, und ich glaube, das ist so ein Weg, den ich gerne immer mit Inklusion vollziehe, ist Synergien zu schaffen zwischen unterschiedlichen Projekten. Und Franziska hat vorhin gesagt, dass wir Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung an der Universität zu Bildungsreferenten ausbilden. Und als wir über die Lehrerakademie gesprochen haben, hat der Kollege gesagt, also das würde er gern machen. Er würde gern Lehrer und auch Menschen mit geistiger Behinderung da zusammen ausbilden. Und so versuchen wir praktisch diesen Gedanken der Inklusion, der durchweg ein politischer ja ist, auch zu transformieren, also immer wieder mit uns zu tragen, auch wenn wir es noch nicht schaffen, in den Prozessen, die wir in der Schule haben, das in Gänze abzubilden. Und wir beraten ganz häufig mit Maxi, welchen Kindern können wir aktuell gerecht werden. Und das hat gar nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich nicht eigentlich die größte Herausforderung suche, auch Schülerinnen und Schüler gerade aus dem Schwerpunkt sozial-emotionaler Entwicklung gerecht zu werden. Aber man muss auch sagen, im ersten Schuljahr waren uns, und wir sind es zum Teil auch noch, sind wir der Anlaufpunkt für alle die Schülerinnen und Schüler, die in der Schule verzweifelt sind. Die haben Bildungsbiografien, bringen die mit sich. Die sind eigentlich, also ganz ehrlich, man fragt sich, was eigentlich passiert ist in den letzten zwei Schuljahren, in denen die Schülerinnen und Schüler in die Schule gekommen sind. Und dadurch, dass wir ja wirklich eine öffentliche Schule sind, mit genau den gleichen Ressourcen, im Gegenteil, im ersten Jahr hatten wir sogar weniger Ressourcen, müssen wir genau schauen, was können wir jetzt eigentlich leisten, damit wir den Situationen der Schülerinnen und Schüler gerecht werden. Was stimmt in dieser Schule? Und ich glaube, das würde sich auch kein Lehrer getrauen, muss man ehrlich sagen, ist die Haltung. Also das ist gar keine Frage, dass nicht jedes Kind Potenziale mit sich trägt und es immer auch an der Lehr-Lern-Situation liegt, die wir nicht optimal für den Schüler gestalten und nicht ein Defizit des Schülers ist. Aber dennoch kommen wir an die Grenzen, weil wir einfach auch bestimmte Grundausstattungen nicht haben. Ich habe mich gegen Lernbegleiter gegen Schulassistenten ausgesprochen. Wir haben trotzdem welche im System, weil es gerade überhaupt nicht geht. Konzeptionell sind wir so gestartet, dass alle unter einem Dach arbeiten, damit es halt auch keine Verbesonderung von Schülerinnen und Schülern gibt. Also wir sind da mitten auf dem Weg und wir haben das Ziel überhaupt noch nicht erreicht. Ich glaube aber, die Grundidee, die werden wir nicht verlieren. Und das Wichtige bei Inklusion, auch wenn es ja immer sehr mit der UNBRK sehr eng gefasst wird, ist, dass wir alle Kategorien, wir müssen schauen, und das ist zum Beispiel auch eines der Projekte an der Universitätsschule, es ist das Frühstück und das Mittagessen verpflichtend für alle Kinder, egal ob ich in der Grund- oder in der Oberschule bin. Und ich glaube, das kann Maxi viel besser beschreiben, was das auch für den schulorganisatorischen Prozess bedeutet, wenn Kinder nicht gegessen haben. Und dann sind wir bei einer ganz anderen Differenzlinie. Ne? Dann sind wir nicht bei Behinderung, sondern wir sind bei sozioökonomischer Benachteiligung.
Ja, vielleicht darf ich noch was anfügen?
Auf jeden Fall.
Wunderbar. Ich wollte gerne noch zum Thema Inklusion anfügen. Anke hat schon ganz viel dazu gesagt, zur Standardisierung auch von Räumlichkeiten, die wir vornehmen, je nach Altersstufen, die es auch Inklusionskindern einfacher machen, sich in verschiedenen Räumlichkeiten zurechtzufinden. Wir arbeiten mit den gleichen Lernmaterialien, die vor allen Dingen haptisch ausgelegt sind für die Kleineren. Für die Größeren sind sie dann nicht mehr ganz so haptisch, aber immer noch modulartig, damit wir auch uns ein Stück weit von diesem gleichschrittigen Lernen in Richtung, wir arbeiten uns bis zu den Ferien, dann sind wir alle nicht da und dann beginnen wir auch alle gleich wieder, auch davon uns verabschieden können. Aber eine Sache möchte ich unbedingt noch erwähnen und das ist die Professionalisierung der Pädagogen. Wir haben ganz viel über Haltung gesprochen und Haltung ist etwas Wunderbares und es ist essentiell wichtig. Und alle Menschen, die an diesem Schulversuch mitwirken, denen unterstelle ich eine Haltung, die wichtig ist und die diesen Schulversuch nährt. Aber das alleine reicht nicht. Im pädagogischen Kontext brauchen wir auch multiprofessionelle Teams. Wir sind als staatliche Schule nicht ausgestattet mit sonderpädagogischem Personal. Das heißt, ich habe das Glück, ich habe eine Sonderpädagogin in der Grundschule beschäftigt. Ansonsten sind es Kollegen, die Schule anders denken wollen, aber die aus dem Regelschulsystem kommen und die nur in den wenigsten Fällen Vorerfahrung haben mit reformpädagogischem Arbeiten. Und deswegen auch dieser Impuls zu sagen, wir müssen nicht nur Eltern mitnehmen und auch Eltern professionalisieren im Umgang mit dieser Schule und mit Bildungsprozessen, sondern wir müssen das unbedingt für die Pädagogen schaffen. Und deswegen haben wir diese Pädagogenakademie oder sind in der Gründung der Pädagogenakademie und wir sind ganz dankbar, dass wir Klaus-Dieter Kaul dazu bewegen konnten, die mit uns gemeinsam zu gestalten. Ein wunderbarer Reform-Inklusionspädagoge, der seit vielen, vielen Jahrzehnten wirkt in unterschiedlichen Teilen Deutschlands und auch über unsere Landesgrenzen hinaus. Und er wird auch gemeinsam mit uns im Team über inklusive Lernprozesse nachdenken. Und vor allen Dingen wird es auch das Ziel sein, diese Pädagogenakademie nach außen zu öffnen. Also nicht nur für die Pädagogen der Universitätsschule, sondern unbedingt auch für alle PädagogInnen, die dieses Angebot in Anspruch nehmen wollen.
Ja, das ist so ein schöner Gedanke, den ihr, oder Gedanke, nein, es ist eine ganz wunderbare Praxis, die ihr, glaube ich, wir haben in der vorletzten Folge mit Gerlin Große von der Leipziger Modellschule darüber gesprochen, die eben auch darauf achten, dass die Kolleginnen dort eine Professionalisierung nochmal bekommen und dass das gestärkt wird. Und dass sie auch in heterogenen Teams arbeiten. Also das ist wirklich das A und O. Und uns hüpft natürlich auch das Herz, weil wir alle aus der LehrerInnenbildung auch kommen und wissen, dass es wichtig ist. Klar, der Gedanke ist immer der Fokus auf die Kinder. Nur wir können die Lernprozesse noch so schön gestalten, wenn wir die LehrerInnenbildung nicht verändern, dann werden wir da auch keinen Schritt weiterkommen. Anne, vorhin bin ich dir da so reingegrätscht, Entschuldigung nochmal dafür, weil ich sagen wollte, wir wollen und darüber reden, aber es war mehr so ein Müssen von drängendes Müssen. Ne? So ein Müssen, wie es uns auch drängt, mit euch über unsere heimliche Lieblingskategorie zu sprechen, das ist nämlich die Lobhudelei. Und ihr habt vorhin schon von außerschulischen Partnern gesprochen, auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die mit euch eben Lernen gestalten. Welche dieser Initiativen verdient denn eure Erwähnung oder möchtet ihr heute gerne loben? Wen habt ihr mitgebracht?
Also wir haben sie schon genannt, Social Web macht Schule GmbH. Das, mit denen arbeiten wir viel zusammen, wobei man klar sagen müsste, wir könnten auch ganz viele andere nennen. Also eigentlich muss man alle die sich im Bildungssektor bewegen und versuchen, in die Bildungsprozesse anders zu gestalten, eigentlich unterstützen und sagen, eigentlich brauchen wir die alle, weil ich glaube, Bildungsprozesse werden wir nur verändern können, wenn so viel wie möglich Partnerinnen und Partner miteinander zusammenarbeiten. Aber mit ihnen haben wir in der Schule sehr gute Erfahrungen gemacht. Wurde gut angenommen, auch von Schülerinnen und Schülern und von den Lernbegleitern. Daher würden wir das jetzt mal lobpudeln.
Das ist auch eine tolle Initiative aus Sachsen. Ne? Und der Marcel Burkhardt, ich habe ihn selber auch schon erleben dürfen. Es ist auch ein Mensch mit unfassbarer Motivation und die er auch ausstrahlt. Und ich hoffe, er wird sich sehr freuen.
Das hoffen wir. Wir hoffen, er hört das.
Ja.
Und wird uns dann auch lobrudeln.
Also wir packen die Infos auf jeden Fall in die Shownotes und werden das dann auch in der Bewerbung eurer Folge natürlich beachten, sodass er das auch mitbekommt, beziehungsweise die Social Web Macht Schule GmbH bekommt es mit, weil wir sie einfach überall verlinken, wo geht sozusagen. Ja. Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser Staffel zumindest ein ganz klein bisschen diejenigen zu Wort kommen lassen können, über die wir eigentlich immer reden, nämlich die Kinder. Zwar nur ganz kurz und leider dann auch mit einer Antwort, aber zumindest mit einer großen Frage, nämlich der großen Kinderfrage. Und die kommt jetzt.
Hallo, ich heiße Emilie. Und meine Frage ist, ist es schwer oder leicht, eine Schule zu leiten?
Ja, liebe Emilie, darauf kann ich nur antworten, es ist schwer und leicht. Das heißt, ich glaube, man muss der Schwere, die doch manchmal auch mitwiegt, weil die Prozesse einfach so komplex sind und so herausfordernd, mit ganz, ganz viel Leichtigkeit begegnen. Und wenn man das schafft und sich die Menschlichkeit behält und vor allen Dingen auch eingesteht, dass man nicht perfekt ist und nicht alles wissen kann und dass man auch Lernender ist oder Lernende, dann kann einem das gut gelingen, eine Schule zu leiten. Vor allen Dingen braucht man eine Vision. Man muss, glaube ich, um Schule zu leiten und Schule zu verändern zu wollen, muss man sich was vornehmen. Man muss Mut haben, etwas anzufangen.
Danke. Magst du das ergänzen aus deiner Perspektive? Das war eigentlich eine grandiose Zusammenfassung, wie ich fand. Und aber sicherlich findest du auch noch Aspekte, die...
Also ich könnte ja sagen, es ist schwer oder leicht, einen wissenschaftlichen Schulversuch zu begleiten, um die Frage so ein bisschen auf meine Perspektive zu münzen. Und also es ist ein Wahnsinn. Ich sage immer das Bild, bevor ich diesen Schulversuch nicht etabliert habe, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich nicht weiß, wie der Weg und das Ziel aussehen. Und in diesem Prozess habe ich gelernt, also wenn ich die nächste Berghütte sehe bildlich, dann habe ich richtig viel geschafft. Also dann weiß ich immerhin schon mal, wo der Weg lang geht. Wo dann die nächste Berghütte ist, wird sich zeigen. In dem Sinne ist es schon auch ein sehr schwerer Weg und auch ein Weg, der keine Klarheit bringt. Das macht uns manchmal mit Maxi auch wirklich Kopfzerbrechen. Ne? Also wir haben häufig nicht die Planungsgrundlagen, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es gibt Optionen, aber irgendeinen Weg werden wir finden. Das macht es schwer. Aber was es so leicht und so schön macht, ist wirklich, wenn ich durch diese Schule gehe und sehe, wie die Kinder miteinander agieren, wie die lernen, wie wir Menschen, die dann zu uns kommen und sagen, sie können sich das überhaupt nicht vorstellen, dass das Lernen ist, was wir da hier machen, und wie die dann so begeistert aus dieser Schule wieder herausgehen, dann ist genau diese Leichtigkeit, die Maxi so ein bisschen anders beschrieben hat, dann gibt es die für mich, weil ich denke, dann, dass genau dafür muss ich diese Schwere auch tragen, weil es geht darum, diesen Lernprozess für Schülerinnen und Schüler sinnvoll zu verändern. Und da irgendjemand muss da jetzt durch. Punkt.
Aber die, was ich euch beiden auf jeden Fall attestieren kann, ist sozusagen, ihr seht die Sinnhaftigkeit hinter dem, ne, auch dem manchmal dem Schweren und dem Ungemütlichen. Und ja, das inspiriert mich auf jeden Fall total. Und das zeichnet auch unsere Gäste aus, die hier in den Küchentalk kommen. Und ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig weiterreden. Also uns sind 4 oder 5 Fragen in jedem Themenkomplex nochmal eingefallen. Und wir sagen jetzt ganz lieben Dank, Anke und Maxi, für das wirklich tolle Gespräch mit euch, dass ihr die tollen Geschichten aus der Praxis mit uns geteilt habt, und vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Danke, dass wir da sein durften.
Dankeschön.
Danke, dass wir da sein durften.
Es hat viel, viel Spaß gemacht.
Es ist immer ein so schöner Moment, ne, wenn alle so strahlen am Ende und das einfach so, ich sage jetzt nicht die ganzen Themen, ich sage, ihr lieben Hörerinnen da draußen, das war unsere letzte Folge in der 3. Staffel. Worüber wir uns unglaublich freuen, ist über euer Feedback. Schreibt es uns bitte auf allen Kanälen, schreibt uns E-Mails, schreibt uns Direkt-Messages, kommentiert unseren Podcast gerne in den allen dafür zugänglichen Kanälen. Wir freuen uns drüber. Und jetzt?
Bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss und bis bald, ihr Lieben.
Will ich aufhören?
Und warum war das jetzt die letzte Sendung möglicherweise?
Die Besten kommen immer zum Schluss. Oh, so, nicht die Letzten. Die Besten kommen immer zum Schluss.
Das finde ich sehr angemessen.
Habt ihr Lust auf noch mehr Küchentalk?
Dann unterstützt unsere Arbeit.
Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.